Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Linux-Tag 2016, rechtlicher Strang. Wir haben einen Vortrag gehört, einen sehr guten Vortrag zu den Lizenzen gerade eben und daran anknüpfend jetzt einen Vortrag zu Ich mache mein Projekt, was muss ich rechtlich beachten? Denn leider ist es so in Deutschland und in der europäischen Rechtsordnung, dass wenn Sie sich im Bereich des IT-Projektes bewegen, dann doch auch diese Dinge durchaus beachten müssen, auch in anderen Rechtsordnungen. Aber heute wollen wir mal betrachten, was muss ich denn eigentlich beachten, wenn ich ein IT-Projekt starte, welche Dinge gibt es dort, woran muss ich denken, dass es zu regeln ist und kann ich mich auch völlig freizeichnen von jeglicher Haftung, von jeglichen rechtlichen Bedenken, dass Sie dort ein gewisses Gefühl entwickeln, was dort zu tun ist und da nicht in möglicherweise in Fallen reintapsen, die dann doch zu vermeiden sind. Zu meiner Person, ich bin Rechtsanwalt in Zwickau und mittlerweile auch in Chemnitz mit einer Zweigstelle, die sich in der Kanzlei ausschließlich seit nunmehr 16 Jahren mit IT-Recht beschäftigt, Fachanwalt für IT-Recht und ich glaube seit 2001 auch immer beim Linux-Tag hier vertreten. Auch nutze auch selber natürlich Linux und beschäftige mich mit diesen Fragen rund um IT, Open Source und Internetgeschichten. So, Grundlagen der Haftung in IT-Projekten. Was haben wir da zu beachten? Haftung kann sich aus verschiedenen Dingen ergeben. Das eine ist der Vertrag. In dem Moment, wo Sie vertragliche Verpflichtungen eingehen, also sich bereit erklären, ein IT-Projekt zu schaffen, eine Software zu schreiben, Hardware zu bauen, Hardware zu verkaufen, aber auch eine Webseite zu bauen, einen Artikel im Netz zu veröffentlichen und wo Sie einen Gegenüber haben und sagen, ich mache das für dich, egal ob Sie dafür Geld nehmen, ein Entgelt nehmen oder ob Sie es nicht machen, sind Sie im Bereich der vertraglichen Haftung zunächst einmal drin und daraus können sich Haftungsanknüpfungspunkte ergeben. Auch außerhalb von Verträgen können sich aber Haftungsanknüpfungspunkte ergeben, nämlich im sogenannten Delikt. Es gibt Güter, die absolut geschützt sind, auch wenn kein Vertrag besteht und die Sie schützen müssen. Also beispielsweise den Datenbestand desjenigen, der Ihre Software einsetzt. Da kann es durchaus sein, dass wenn Ihre Software Daten löscht, dass Sie dort verantwortlich sind, weil Sie diese Software ins Netz gestellt haben, veröffentlicht haben. Oder wenn Sie innerhalb eines IT-Projektes einer vertraglichen Verpflichtung tätig werden, beim Kunden die Hardware einbauen, dabei die Festplatte zu Bruch geht oder sonstige Vermögenswerte des Kunden Schaden nehmen, dann sind Sie natürlich in der Haftung drin. Das ist dann die Deliktshaftung oder die außervertragliche Haftung. Und Sie sind als Hersteller eines Produktes, das sich an Verbraucher richtet, was Sie kommerziell an Verbraucher weitergeben, sind Sie im Bereich möglicherweise der Produkthaftung. Die Produkthaftung ist die Haftung des Herstellers gegenüber dem Endverbraucher. Da braucht es also keine vertragliche Beziehung. Alleine dadurch, dass Sie ein Produkt in den gewerblichen Verkehr geben, haften Sie für dessen Tauglichkeit, dass dadurch keine Schäden entstehen. Die Produkthaftung ist ein relativ neues Gebiet, wobei neu, da lachen immer die ITler drüber, neu heißt bei uns Juristen, das kommt so seit den 50er, 60er Jahren auf. Ja, wir diskutieren durchaus die alten Römer noch, die Rechtsprobleme, das ist so unser Zeithorizont. Die Produkthaftung hat sich entwickelt an der Herstellung von industriellen Gütern, angefangen bei der Automobilindustrie, dass man in den 50er Jahren sagte, warum sind eigentlich die Automobile so unsicher, warum gibt es so viele Verkehrstote, dass angefangen wurde, Automobile auf Sicherheit zu bauen, Stichwort Rückhaltegurte, Stichwort Knautschzone, Stichwort Airbags, aber auch solche Dinge wie klassischer Fall, was jeder Jurist im Studium kennenlernt. Ein kleines Mädchen macht eine Mineralwasserflasche auf, diese Mineralwasserflasche explodiert, das kleine Mädchen kriegt Augenschäden, weil sich Glassplitter ins Auge bohren. Derjenige, der die Mineralwasserflasche verkauft hat, der Kioskbesitzer, ist wirtschaftlich nicht leistungsfähig, jetzt eine lebenslange Rente an dieses kleine Mädchen zu zahlen. Kommen wir denn ran an den Hersteller der Mineralwasserflasche, weil der hatte in dem Fall unsichere Wasserflaschen verwendet, das Glas war unsauber gearbeitet. Und daran, an diesen Fällen hat sich die Produkthaftung entwickelt, ist eigentlich eine Entwicklung der Rechtsprechung. Aber da müssen Sie auch dran denken, ob Sie in diesen Bereich mit reinkommen, wenn Sie Dinge herstellen, beziehungsweise gilt auch bei Produkten, dass wenn Sie Produkte innerhalb in den Wirtschaftsraum der Europäischen Union importieren als Alleinimporteur, dann sind Sie durchaus als Importeur verantwortlich im Bereich der Produkthaftung, also auch daran denken. Aber die vornehmliche Haftungstatbestand wird zunächst mal sein, die vertragliche Haftung, die Sie eingehen. Und da müssen Sie an folgende Dinge denken. Erstens mal Mängelansprüche und Gewährleistung im IT-Projekt. Sie versprechen also eine gewisse Leistungsfähigkeit Ihrer Software. Sie versprechen beispielsweise, dass richtig gerechnet wird, dass Daten richtig verarbeitet werden, dass die nicht verfälscht werden, dass die unbrauchbar werden. All das sagen Sie zu im Vertrag. Und wenn das nicht durch die Software geleistet wird, oder die Hardware nicht ordentlich arbeitet, dann sind Sie im Bereich der Mängelansprüche. Da wird halt gesagt, das, was du versprochen hast zu liefern, das hast du nicht erfüllt. Und daraus gibt es dann Mängelansprüche, die der Vertragspartner geltend machen kann, aber auch nur der Vertragspartner, keine Dritten. Sie haben zweitens die vertragliche Haftung aus Garantie und Zusagen. Das ist, wenn Sie eine spezielle Funktion versprechen, eine spezielle Leistungsfähigkeit, dann haften Sie auch dafür. Unabhängig davon, ob das nun in der DIN-Norm steht oder in einer sonstigen Vorschrift, alleine, dass Sie dort zusagen, meine Software, meine Hardware kann dieses und jenes leisten, dafür stehen Sie auch ein. Sie haben als drittes die Möglichkeit, in die Haftung zu kommen bei der Verletzung von sogenannten Nebenpflichten. Beispielsweise im Bereich der Software oder Hardware, Sie arbeiten an der Anlage des Kunden, am Rechner des Kunden, und dabei stoßen Sie ein Glas Wasser um und dieses Glas Wasser zerstört dann den Rechner. Dadurch werden Daten zerstört, können Sie natürlich in die Haftung kommen. Oder Sie fragen den Kunden nicht danach, wenn Sie in der Hardware arbeiten, im Computerbereich, hast du denn ein ausreichendes Backup, falls da was passiert, unvorhergesehene Dinge, dann haben Sie eine Nebenpflicht verletzt, was Sie ebenfalls in die Haftung führen kann. Auch darauf müssen Sie eben achten. Wir sprechen dann nochmal gleich durch, was solche Nebenpflichten im Einzelnen bedeuten können. Und Sie haben natürlich den großen Bereich des Verzugs. Das heißt, Sie versprechen die Leistung bis 1. August 2016, kommen nicht hin, weil sich Schwierigkeiten ergeben. Dann können Sie natürlich dadurch in den Verzug geraten. Wenn Sie diesen Zeitverzug zu vertreten haben, wenn das schuldhaft bei Ihnen liegt und wenn dadurch bei dem Kunden Schäden entstehen, weil der beispielsweise Umsatzverluste hat, weil der seine Geschäft nicht aufbauen kann, weil er sonstige Dinge an Schaden verliert, beispielsweise hat er schon den Programmierer eingestellt oder Personal eingestellt, was nicht arbeiten kann, all diese Dinge, da sind Sie im Bereich des Verzugsschadens, wenn Sie solche Lieferfristen nicht einhalten und auch keine vertraglichen Vorkehrungen getroffen haben, was passiert im Fall von Lieferverzögerungen. So, die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen von solchen Fehlern, die im IT-Projekt passieren, bestimmen sich aus der Vertragsart. Und da haben wir die erste Schwierigkeit im IT-Projektvertrag. Was machen Sie eigentlich? Was haben Sie versprochen? Wir Juristen kennen grundsätzlich verschiedene Vertragsarten, die im BGB festgelegt sind. Das BGB ist am 01.01.1900 in Kraft getreten. Das wurde 25 Jahre lang beraten und die Juristen haben gesagt, naja, wir kommen mit ganz wenigen Vertragsarten aus. Das eine ist der Werkvertrag, Kaufvertrag, Mietvertrag, die im Bereich des IT-Rechts interessant sind. Es gibt natürlich noch weitere Vertragsarten, aber das sind so Standardverträge, für die wollen wir Vorkehrungen treffen im Gesetz, was passiert, wenn die Parteien dort, wenn es dort Störungen gibt. Und wir Juristen gucken dann immer, wo lässt sich denn jetzt ein Vertrag, den die Parteien geschlossen haben, einordnen? Ist das eher ein Werkvertrag oder ist das eher ein Kaufvertrag oder ist das eher ein Mietvertrag? Und dann greifen wir, wenn sie keine vertraglichen Regelungen getroffen haben, darauf zurück. Grundsatz ist eben, zunächst mal geben wir im Zuge der Vertragsfreiheit den Vertragsparteien die Möglichkeit, ihre Sachen zu regeln, weil wir sagen, die wissen es am besten. Also machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie sagen, das gibt bestimmte Dinge, die mir in einem vertraglichen IT-Projekt am Herzen liegen, dann gibt es nichts Besseres, als das selber zu regeln, indem man aufschreibt, was soll passieren, wenn das und das und das passiert. Und das ist dann im Übrigen auch die Arbeit, für die Sie dann Ihren Juristen oder Ihren Anwalt bezahlen, dass man möglichst gut voraussieht, was kann denn passieren, was sind denn die möglichen Schwerpunkte, woran hat sich denn, was haben wir denn aus der Rechtsgeschichte, aus der Rechtsprechung für Fälle, beziehungsweise was kann denn in diesen Bereichen passieren, und dass Sie dann dort diese Punkte, die Ihre Geschäft, Ihre Arbeit regeln, möglichst gut fassen und auch vorhersehen, wie wir das einfangen, was da an Schwierigkeiten besteht. Wir fragen also zunächst mal, was wollen Sie machen, wenn Sie zu mir kommen und sagen, ich habe dieses und jenes Projekt vor. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist Folgendes, wenn Sie schon mit ausgearbeiteten Vertragsentwürfen kommen. Manchmal kriegt man die vom Vertragspartner zugeschickt, dann kann man wenig machen. Aber ganz schlimm sind diese Dinge, wo man sagt, ich habe schon mal im Internet recherchiert. Weil ich muss Ihnen wirklich sagen, ein vorhandenes Vertragsmuster anzupassen, ist anderthalb Mal so aufwendig, wie etwas völlig Neues zu schaffen. Ich frage dann immer zurück, das kennen Sie doch, wenn Sie etwas Neues konstruieren, als Ingenieur, als Software. Ein neues Programm zu schreiben ist auch oft weniger aufwendig, als ein vorhandenes Programm anzupassen. Und die Erfahrung zieht sich überall durch. Und so ist es auch hier. Wenn wir das von vornherein bedenken, gemeinsam, was sind Ihre Interessen, was kann passieren, dann kann man sehr viele Dinge regeln. Und dann fragt man zunächst mal, was willst du eigentlich erreichen? Was willst du machen? Und da gibt es verschiedene Dinge im Bereich der IT-Verträge. Zunächst mal Werkvertrag. Werkvertrag heißt, Sie schaffen etwas ganz Neues, etwas Individuelles. Werkvertrag kommt eigentlich so aus dem Baurecht heraus, zum Beispiel, das ist der typische Werkvertrag. Sie beauftragen einen Architekten, einen Baumeister, ein Haus zu schaffen, aber auch Sie beauftragen einen Handwerker, ein Möbelstück zu bauen mit speziellen Maßen und so weiter. Und der setzt sich dann hin, entwirft das und macht eine individuelle Leistung. Und die Parteien gehen davon aus, ich will das erst bezahlen, der Besteller geht davon aus, ich will das erst bezahlen, wenn es so läuft, wenn es so hingestellt ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann ist derjenige, der Vertragspartner, verpflichtet, das auch tatsächlich so hinzustellen, wie es vertraglich vorgesehen ist. Und Geld gibt es erst, wenn die Sache tatsächlich steht. Das Haus ist gebaut und abgenommen, das Möbelstück ist gefertigt, der Tisch ist fertig, man kann von essen. Und so ist es dann auch im IT-Projekt. Erst wenn das Projekt vollständig läuft und zufriedenstellend läuft und die sogenannte Abnahme erfolgt ist, dass der Besteller sagt, jawohl, so habe ich mir das vorgestellt, alles fehlerfrei, erst dann gibt es im Grunde Anspruch auf die Vergütung, wenn Sie es nicht anders vertraglich geregelt haben. Und das hat natürlich für Sie als Projektpartner, derjenige, der liefern muss, enorme Schwierigkeiten, weil tatsächlich ist es so, dass wenn Sie nicht konkret festgelegt haben, was die Software zu tun hat, wie die Hardware arbeiten muss, mit welcher Geschwindigkeit, in welchem Umfang, wie viele Datensätze die verarbeiten muss, welche Leistung die bringen muss, dann gibt es möglicherweise am Ende des Projektes, nachdem Sie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gearbeitet haben, Streit, der sagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt, es kommt zu keiner Abnahme, Sie wollen das Geld haben, gibt es grundsätzlich nicht, bis die Abnahme erklärt ist, sodass Sie da ganz große Schwierigkeiten haben. Werkvertrag ist also zunächst mal immer das, wo Sie individuelle Werke herstellen und wo Sie individuelle Anpassungen versprechen, wo Sie individuelle Leistungen geben. Da sind Sie im Bereich des Werkvertrages. Und da haben Sie dann auch den größten Bedarf an rechtlichen Regelungen innerhalb eines IT-Projektes, dass so Dinge nicht auftreten, dass Sie zwar leisten, aber eben kein Geld bekommen. Wir haben dann daneben im IT-Projekt noch den Kaufvertrag. Das betrifft aber so mehr die Dinge, wo Sie Standardware liefern, also Hardware, die nicht besonders angepasst werden muss, und Standardsoftware, die Sie auch nicht speziell anpassen müssen. Wobei schon im Bereich der Parametrisierung oder der Einrichtung sind wir schon wieder im Werkvertrag. Das heißt, wenn Sie dort einen gemischten Vertrag haben, wo es sowohl die Lieferung von Standardsoftware umfasst, wie auch die Einrichtung, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie im IT-Projekt, im IT-Vertrag diese Dinge nach Möglichkeit sauber regeln und sogar möglicherweise die Regelung treffen, wenn das sauber zu trennen ist, dass Sie sagen, hier machen wir einen Kaufvertrag und hier machen wir einen Werkvertrag. Weil im Zweifel ist folgende Tendenz bei den Gerichten oder in der rechtlichen Praxis zu verzeichnen. grundsätzlich ist alles, was Sie tun, als ITler Werkvertrag. Diese Rechtsprechung zieht sich leider so durch, dass die Gerichte sagen, wenn es nicht läuft, der Computer startet nicht, die Daten werden nicht verarbeitet, ist es Werkvertrag, setzt man Sachverständigen dran, woran liegt es denn, wenn ein Fehler ist, aus irgendwelchem Grunde, kriegen sie ihr Geld nicht. Und da haben wir halt eine sehr, sehr missliche Regelung für denjenigen, der sein Projekt anbietet, der diesen Vertrag versprochen hat, dass er immer wieder auf diesen Werkvertrag verwiesen wird. So, und wir haben dann noch im Bereich des Cloud Computings und Software as a Service und diese Sachen, da kommt jetzt zunehmend die Problematik rein des Mietvertrages. Das heißt, Sie stellen ja Hardware zur Verfügung, Sie stellen Rechenleistung zur Verfügung, die passen Sie möglicherweise an, weil Sie Dienste mitverkaufen, dann sind Sie wieder im Bereich des Werkvertrages, sollte man vermeiden. Deshalb trennen Sie diese Dinge und sagen, ich stelle mein Rechenzentrum zur Verfügung, meine Software zur Verfügung. Und wenn Sie das zur Verfügung gestellt haben, dann bewegen Sie sich im Bereich des Mietvertrages. Auch hier wieder, erstens gilt Ihre individuelle vertragliche Regelung, die Sie unbedingt ausarbeiten müssen. Insbesondere beim Cloud Computing, was Sie versprechen, welchen Datendurchsatz Sie versprechen, welche Leistung Sie versprechen, wie oft Sie das versprechen, welche Wartungsfenster Sie versprechen, welche Leistungsfähigkeit Sie versprechen. Diese berühmte 99%-Regel oder 99,99% oder 99,99999%. Da natürlich, auf welchen Zeitraum bezieht sich das? Ganz klassischer Fehler, wenn man das nicht definiert. Wenn man einfach schreibt, ich verspreche 99,999% Zuverlässigkeit, dann frage ich als Jurist natürlich, wenn es ausfällt, ja, auf welchen Zeitraum denn? Auf den Tag? Auf eine Woche, aufs Jahr, auf 5 Jahre. Ja, dementsprechend groß kann halt immer der Einzelausfallzeit sein. Wenn Sie 99% auf ein Jahr sind, wie viele Tage Ausfallzeit? 3 Tage, ne? So, und auf 10 Jahre, dann 30. So, und wenn es dann am Anfang 30 Tage ausfällt, haben Sie als Besteller keine Rechte. Deshalb ist so eine Klausel 99% Zuverlässigkeit im Grunde juristisch oder ist nicht richtig greifbar. Das sind so Dinge, wo Sie es wirklich anpassen können. Auf der anderen Seite, Mietvertrag heißt natürlich auch, Sie sind für jeden Ausfall der Software verantwortlich, weil im Mietvertrag Sie... Als Vermieter einer Wohnung sind Sie auch dafür verantwortlich, dass die nutzbar ist, dass der Mieter dort wohnen kann. Und egal, ob der Wassereinbruch nun verschuldet ist vom Vermieter oder nicht, der Mieter kann mindern, kann das Geld zurückhalten. Und wenn Sie das nicht wollen, auch da Anpassen des Vertrages. Ist in sehr vielen Dingen möglich, muss man dann immer schauen, was im konkreten Beispiel im Vertrag gemacht werden kann. Vertragliche Haftung, kommen wir mal auf die Mängelansprüche im Bereich des Werkvertrages als wichtigste Vorschrift im IT-Recht, aber auch im Kaufvertrag setzen Mängelansprüche natürlich einen Mangel voraus. Und Mangel ist nicht irgendwas Abstraktes, sondern das ist etwas ganz Konkretes, nämlich die Abweichung des Versprochenen vom Geleisteten. Das heißt, Sie haben da einen ganz individuellen Standard, der speziell auf Ihr Projekt zugeschnitten ist. Nur müssen Sie das auch so definieren. Wenn Sie nichts definieren, was verspreche ich denn, dann gilt mittlere Art und Güte. Und was mittlere Art und Güte ist, bestimmt dann ein Sachverständiger. Und da ist es so, der Vorredner hat gesagt, 3 Juristen, 9 Meinungen oder so. Und so läuft es raus, also 2 Juristen, 3 Meinungen. Aber glauben Sie nicht, das ist beim Sachverständigen anders. Ich glaube auch übrigens, bei Technikern ist das nicht anders. Wie heißt das bei Unix? Es gibt mehr als einen Weg, was zu leisten. So, und dementsprechend kann es natürlich sein, wenn dann Sie einen Weg finden, eine bestimmte Software zu schreiben, und dann kommt ein Sachverständiger, der sagt, nee, so macht man das nicht, das kann man viel besser machen, widerlegen Sie das mal. Das wird ganz, ganz schwierig, dann arbeiten Sie mit Gegengutachten, möglicherweise noch einem Obergutachten. Dann gibt es geringe Leistungsunterschiede, dann gibt es Unterschiede bei der eingesetzten Hardware, weil jede Lösung etwas anderes voraussetzt. Das ist also ganz, ganz schwierig. Und sich da zu sichern, da muss man halt im Vertrag das vertraglich regeln, was will ich eigentlich versprechen und was verspreche ich konkret. Also nicht nur, ich verspreche eine Software, die die Daten auswertet, die in dieser Datenbank anfallen, sondern schon möglichst so konkret, was Sie versprechen, in welchem Umfang, in welcher Leistungsfähigkeit. Ich hatte mal, das kann ich noch selber erinnern, ich habe mein Studium verdient in den 80er Jahren, da war das ja noch einfach, Programmieren fing gerade an, da konnte man mit etwas wenig Kenntnis, konnte man noch sehr viel Leistungen vollbringen in der IT und dort habe ich dann programmiert für das Max-Planck-Institut in Frankfurt für Rechtsgeschichte. Und da hatte ich so ein Programm programmiert, das brachte dann, das war noch so ein Großrechner, Mainframe, und da mussten Datenbankauswertungen laufen und mein Programm hat dann regelmäßig das Mainframe zum Absturz gebracht. Da war natürlich Freude im ganzen Institut und lag aber nicht an mir, sondern lag am Betriebssystem. Das hatte dann ganz einfach zu viele Daten geladen und hat dann, ich war zu der Zeit in England, wo das aufgetreten war, das war vielleicht ganz gut. Und hinterher habe ich nur erfahren, der Hersteller hatte das angepasst, also es lag nicht an meiner Software, aber trotzdem. Deshalb, diese ganzen Dinge müssen Sie regeln. Was soll das Programm leisten, unter welcher Hardwarebedingungen, was sind die Voraussetzungen und was musst du mir vor allen Dingen stellen? Und das ist natürlich das, was ich sage, Sie müssen es definieren, das ist das, was Sie als ITler kennen unter dem Begriff Pflichtenheft. Ja? Dass Sie genau definieren, was muss eigentlich gemacht werden. Und deshalb ist das so von zentraler Bedeutung, dass Sie ein gutes Pflichtenheft machen. Es ist wie immer bei jedem guten technischen Werk, das kennen Sie auch aus Ihrer Arbeit, ein guter Vertrag macht mindestens ein Drittel bis die Hälfte der Arbeit, macht die Vorbereitung aus, bis es zum Vertragsschluss kommt. Hinterher kann man nicht mehr viel regeln. Das ist völlig, was man vorher nicht eingefangen hat, an möglichen Vertragsfehlern und Vertragsgestaltungen hinterher einzufangen, ist ganz, ganz schwierig. Und dann fängt man nämlich an, als Jurist zu sagen, ja, aber, und wie sieht man denn das? Und möglicherweise muss man das auch anders betrachten. Nein, vorher die Arbeit investieren und zu sagen, was will ich tatsächlich versprechen? Und das ist die sorgfältige Vorbereitung des Pflichtenhefts. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Jetzt kommt der Kunde zu Ihnen oder derjenige, dem Sie etwas leisten wollen, und der sagt, ja, ich weiß doch gar nicht, was ein Pflichtenheft ist, ich kann das auch gar nicht machen. Und was sagt dann der hilfsbereite ITler? Schreibe ich dir auch noch. Und wenn Sie das Ihrem Anwalt erzählen, ja, das Pflichtenheft habe ich auch noch geschrieben, spätestens dann wird der Fall etwas schwierig. Weil dann haben Sie möglicherweise Folgendes begangen, Sie waren zu hilfsbereit, Sie haben dem Kunden gesagt, um dein Ziel zu erreichen, müssen wir Folgendes bedenken. Und damit haben Sie schon wieder eine eigenständige Beratungsleistung übernommen. Und wenn diese Beratungsleistung dann wieder Ihrerseits fehlerhaft ist, weil sie gar nicht das erfüllt, was der Kunde haben wollte, dann sind Sie wieder in der Haftung drin. Das heißt, ich kann Ihnen nur raten, dieses Pflichtenheft, sagen Sie wirklich dem Kunden, das musst du liefern. Ich kann dann die technische Umsetzung machen. Ich kann dir sagen, den Weg, das und das können wir so erreichen. Aber zumindest diese Hinweise, die Software soll das und das erreichen mit meiner vorhandenen Hardware oder mit folgender anzuschaffender Hardware, das muss Ihnen im Grunde der Kunde liefern. Und ansonsten definieren Sie es genau, wie die Pflichten sind. Stellen Sie sich nicht einfach ran und sagen, dieses Pflichtenheft, das schreibe ich auch noch mit. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr problematisch. Ich blicke in viele ratlose Gesichter. Nein? Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das machen wir durchaus, ja. Weil ich glaube, Sie müssen dann.
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es ist schon eine Weile her, aber ich dachte, das Lastenheft kommt vom Kunden und das Pflichtenheft ist eben gerade dazu gedacht, dort die technische Umsetzung zu definieren. Und das kann ja der Kunde jetzt schlecht machen. Also der sagt, ich möchte eine Software mit einem großen blauen Button und das soll das und das machen und möglichst in der Zeit. Und ich schreibe rein, ja, der Button macht genau das und in der Datenbank und bis zu dieser Grenze und weiter nicht.
Ja, Sie haben recht, wir bei den Juristen ist das nicht so genau, Lastenheft und Pflichtenheft ist das nicht so, wie es in der Informatik dann wirklich aufgeteilt ist. Bei uns kommt es halt darauf an, was hat der Kunde geliefert und ob da drüber Lastenheft steht oder Pflichtenheft oder Leistungsanforderungen, ist uns relativ egal. Wir brauchen auf jeden Fall ein Dokument des Kunden, wo gesagt wird, das und das soll die Software liefern. Ja? Und das dürfen Sie nicht schreiben, sondern das muss der Kunde Ihnen wirklich sagen.
Ja, Ja, ich kenne das auch eher so als Ping-Pong-Effekt. Dann, der Kunde sagt hier, ich hätte da irgendwas, das kann ich auch in Prosa erstmal hinschreiben. Und dann überlegen wir uns, wie kann man das denn umsetzen und schreiben dann wieder was zurück. Also so könnte das dann aussehen. Und dann sagt er, nee, ich will vielleicht noch das und das haben. Und dann geht das auch eigentlich immer so hin und her, bis man so sagen wir, zum gemeinsamen Agreement kommt, was er als Pflichtenheft dann oder als Lastenheft akzeptiert und ich als Pflichtenheft akzeptiere das Unternehmen dann.
Ja, solange Sie es so als Ping-Pong-Dokument, als Ping-Pong-Prozess auch auffassen und dann am Ende ein Dokument steht, wie man das erarbeitet, ist relativ egal. Wichtig ist nur, wer hat die Verantwortung übernommen für diese Lastenbeschreibung, für dieses Pflichtenheft. Und wenn der Kunde nur allgemein gesagt hat, die soll meine Kundenverwaltung realisieren oder mein CRM-System und Sie dann loslegen und eine Komplettlösung, dann sind Sie im Bereich drin, dass Sie möglicherweise Beratungsfehler begangen haben. Aber in dem Moment, wie Sie diesen Prozess organisieren, das ist dann erstmal eine zweite Frage. Wichtig ist, dass Sie nicht da freiwillige Beratungsleistungen übernehmen. Ja, noch eine.
Also eine Frage, die sich mir jetzt stellte, ist, ich habe im Bereich Typensatz, also Computersatz, auch schon Sachen gemacht, wo man vorher ein Pflichtenheft zusammen erarbeitet hat und wo dann hinterher bei dem Ergebnis rauskommt, okay, das entspricht dem Pflichtenheft, aber das kann man nicht drucken. Wo im Prinzip bei beiden dann auch klar war, ja, das ist nicht, ist nicht verwendungsfähig, das Produkt, aber es entspricht den Spezifikationen. Ja. Wie geht man damit um da weitergehend eine Lösung zu finden?
Ja, ganz einfach, indem man das so festschreibt in die Vertragsbedingungen. Sie sehen hier schon in der nächsten Folie Problem F&E-Verträge, Forschung und Entwicklung. Es gibt ja Verträge, da wissen Sie am Anfang nicht, ob es überhaupt klappt, ob es überhaupt eine Lösung gibt. Das gibt es auch im kaufmännischen Bereich, wo man sagt, ob die Software das leistet, am Ende wissen wir gar nicht. In dem Moment, wo Sie im Vertrag reinschreiben, wir machen jetzt eine Software, wir programmieren das, aber uns ist beiden klar, dass es möglicherweise nicht hinhaut. In dem Moment haben Sie wieder, versprechen Sie nicht etwas oder versprechen Sie ja nur, oder kann man am Ende nicht sagen, die Software läuft nicht, also hast du mehr versprochen, als geleistet wurde. Sondern Sie haben ja versprochen, ich setze mich daran, ich werde das entwickeln in diesem und jenem Sinne. Und als Voraussetzung sagen wir mal, das soll folgende Dinge mit leisten, die Software. Ja? Und diesen Punkt müssen Sie halt entsprechend, wenn schon absehbar ist, dass es schwierig wird oder dass Sie es nicht absehen können, ob am Ende das gewünschte Produkt überhaupt rauskommt, dann müssen Sie das eben so reinschreiben. Und das Problem haben Sie eben auch bei Forschungs- und Entwicklungsverträgen, dass man da nicht reinschreibt, folgendes Ergebnis wollen wir haben, sondern dass man nach Möglichkeit entweder einen Prozess reinschreibt, die soll zunächst mal dieses erfüllen und jenes erfüllen, dann machen wir jenen Schritt weiter. Und ob am Ende dann das gewünschte Ergebnis rauskommt, was der Partei vorschwebt, das ist durchaus noch nicht sicher. Dann sollte man das auch so in den Vertrag mit reinschreiben, als Ziel des Vertrages. Und dann ist man außerhalb der Mängelgewährleistung, weil man ja nichts versprochen hat, was die Software hinterher nicht leistet. Das gleiche Problem haben wir natürlich im Bereich der sogenannten agilen Programmierung oder Scrum-Programmierung. Ein Horror für jeden Anwalt, weil Sie überhaupt nicht wissen können, wo die Reise hingeht. Da müssen Sie halt in die Retrickkiste schreiben und müssen den Prozess definieren, dass eben gesagt wird, wir versprechen kein Ergebnis bei dieser Scrum-Programmierung. Weiß jeder, was das ist, ja? Gehe ich mal von aus. Agile Programmierung ist kein Fremdwort. Ja, sondern da können Sie ja nicht Ergebnisse, insbesondere auch keine Meilensteine, auch wird ganz, ganz schwierig zu sagen, bis zum Ende März versprechen wir Folgendes, bis Mitte Mai versprechen wir Folgendes, sondern da kommt es halt darauf an, dass Sie Prozesse beschreiben, dass Sie sagen, okay, wir setzen uns hin und programmieren, es sollte ein Stillstand eingaben oder zeigt ein Partner an, dass es nicht weitergeht, dann tritt innerhalb von 14 Tagen ein Projektrat zusammen und der bestimmt dann, oder es kommt oder die Programmierer setzen sich dann zusammen innerhalb von 3 Wochen und machen, gibt es ja unterschiedliche Methoden beim Scrum-Programmieren, das wissen Sie ja sehr viel besser als ich, setzen sich zusammen, versuchen das Problem in einem Workshop zu lösen. Wobei Sie dann auch definieren müssen, wer gibt eigentlich vor, was in diesem Workshop dann behandelt wird, auf welche Weise, in welche Richtung die Programmierer denken sollen. Da kommt es halt eher darauf an, oder den Fehler zu vermeiden, dass man sagt, wir wollen ein bestimmtes Ergebnis haben, sondern dass man eher in den Vertrag reinschreibt, wie der Prozess ablaufen soll und was ablaufen soll, was passieren soll, wenn man an einen Todpunkt kommt, wenn man sieht, es geht jetzt erstmal nicht weiter, wir haben dafür keine Lösung, dass man dort dann Mechanismen findet, diese Dinge zu handhaben. Dass das Projekt weitergeht. Wichtig ist nur eben, dass Sie nicht in die Haftung geraten, weil Sie einen Erfolg versprochen haben, den Sie am Ende nicht liefern können. Und wenn das schon absehbar ist, dann muss eben der Vertrag auch entsprechend angepasst werden. Und nicht sagen, wir arbeiten einfach drauf los, weil dann sind Sie halt in dieser gesetzlichen Vorschrift drin, dass ohne Abnahme, ohne Leistung, ohne Arbeit des Programms es keine Entgelt gibt oder die Leistung nicht erbracht wurde. So, vertragliche Haftung, Garantien und Zusagen. Problem dabei ist, dass Sie definieren müssen, wer darf eigentlich Zusagen machen. Das ist das Problem in größeren IT-Projekten, die sogenannte, kennen Sie das, Hey Joe-Programmierung? Na, da wird dem Programmierer gesagt, hey, mach nochmal, hey Joe, der Programmierer heißt immer Joe, mach nochmal. Und der Programmierer sind ja grundsätzlich hilfsbereit, sagen, mache ich auch noch. Ja, so extra Arbeit. War überhaupt nicht vorgesehen im Projektplan. Die Geschäftsleitung weiß gar nicht davon, aber die Techniker untereinander sagen, wir haben noch ein kleines Problem, wollen wir das wirklich an die Chefs geben? Oh nee, dann kommen die wieder und um Gottes Willen, machen wir. So, und dann stellt sich raus, es funktioniert halt doch nicht, es ist gar nicht so schnell oder diese Programmierung, was man noch schnell eingeführt hat, bringt den Projektzeitplan durcheinander oder hat irgendwelche Nebenwirkungen und dann fragt man sich, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, weil diese Nebenvereinbarte kann dann nicht rechtzeitig programmiert werden. Hüten Sie sich davor, erstens mal selber als Programmierer so tätig zu werden, einfach Dinge zuzusagen. Ja? Gewöhnen sich da eine gewisse professionelle Unfreundlichkeit an, also Nein sagen. Ja? Und definieren Sie das wirklich, wirklich generell. Und auch E-Mail und Twitter steht drunter, eine E-Mail, da wird schnell geschrieben, kann die Software noch das und das? Und dann kommt schnell zurück, ja, okay. Man hat es noch gar nicht gelesen, will aber antworten, man ist ja freundlich. Dieses Ja, okay, kann auch eine Garantie und Zusage sein, je nachdem, wie es gewertet wird. Und das ist ein Riesenproblem in so IT-Projekten, dass eben Zusagen gemacht werden, die über den eigentlichen Projekt hinausgehen und dass man dort dann Garantien und Zusagen macht. Hüten Sie sich auch davor, im Bereich der Vorabsprachen nach Möglichkeit Ihre Software oder die Leistungsfähigkeit Ihres Projektes in den höchsten Tönen zu loben. Werbung ist natürlich immer gut, aber aus solchen Dingen, insbesondere aus vorvertraglichen Absprachen, kann hinterher auch eine Garantie und Zusage abgeleitet werden, dass man sagt, was ist da eigentlich verstanden worden. Und wenn Sie da Bedenken haben, dass man das so nicht halten kann, dann muss man da zumindest noch ein Auge drauf haben, dass man das so formuliert, dass hinterher der Kunde nicht sagen kann, das soll aber dieses und jenes leisten können, das hast du versprochen. Ja, Verletzung von Nebenpflichten. Da im IT-Projekt, im vertraglichen IT-Projekt insbesondere, denken Sie immer, die Rechtsprechung geht davon aus, dass Computer ganz was Kompliziertes sind. Sind sie ja auch, für denjenigen, der nicht drin steckt. Sie müssen sehen, dass es Juristen gibt, die nach wie vor mit IT-Technik auf Kriegsfuß stehen. Ich erzähle da immer manchmal gerne, so, Sie müssen bei Gericht damit rechnen, das hat mir ein Vorsitzender erzählt, glauben Sie nicht, dass Sie mich mit E-Mail schneller erreichen, ich lasse mir einmal im Monat die E-Mails ausdrucken und vorlegen. Es gibt auch andere, aber es gibt auch Verweigerer. Muss jeder sehen. Und weil es solche Dinge gibt, wissen Sie, wenn ein IT-Projekt schief geht, dann stellt sich der Kunde immer gerne als DAO dar, als dümmster anzunehmender User, weil er hat das Ganze nicht gewusst und er wusste überhaupt nichts, damit müssen Sie rechnen. Jedenfalls sagt die Rechtsprechung, Sie als ITler haben ein überlegenes Sachwissen. Und deshalb haben Sie anders als im normalen Vertrag immer eine sehr, sehr große, sehr, sehr weitgehende Beratungspflicht. Sie müssen also dem Kunden immer sagen, das geht mit der Hardware oder das geht nicht oder das können wir so verwirklichen oder das können wir nicht. Und Sie kommen sehr schnell in den Bereich der unzureichenden Aufklärung und des Beratungsfehlers. Deshalb immer nochmal nachfragen und auch dem Kunden eben sagen, was geht, was nicht geht. Und wenn Sie erkennbar Schwächen haben, erkennen im Wissen des Kunden, das auch aufschreiben. Ja, nicht nur im Gespräch sagen, sondern wirklich dokumentieren. Darauf hat man hingewiesen. Weil Sie stehen ja immer als ITler vor dem Problem der Budgetknappheit weil wer sich wenig damit beschäftigt, findet das auch alles viel zu teuer, diese ganze IT. Und da will man dann sparen und dann werden dann Kompromisse geschlossen. Und dann kennen Sie immer diese Fragen, das gibt es aber im Mediamarkt viel billiger oder beim Saturn oder wie die alle heißen. Und dann sagen Sie als ITler, ja, hat aber gewisse Nachteile und so weiter und kennen Sie alle. Müssen Sie aber alles darauf hinweisen. So. Keine ausreichende Beratung durch Auftraggeber, das entspricht das, ach ja, und nach wie vor im IT-Bereich ist Folgendes, wenn Sie ein Projekt abschließen, Sie schulden eine Dokumentation. Eine Dokumentation dahingehend, wie denn Ihre Software, Ihr Projekt funktioniert. Nach wie vor ist das seit 20 Jahren ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und kann dazu führen, dass Ihre gesamte IT-Projekt rückabgewickelt wird. Selbst wenn das Projekt seit 2 bis 3 Jahren schon funktioniert, die Software läuft, kann es sein, wenn Sie kein Handbuch geliefert haben, wo die Software beschrieben wurde, wie die Funktionsweise ist, dass der Nutzer nachschlagen kann im Handbuch, dann haben Sie eine Hauptleistungspflicht nicht erfüllt, dann kann der Kunde auch noch nach 3, 4, 5 Jahren, weil das verjährt nicht, weil Ihr Vertrag wurde ja nie abgewickelt, das heißt die Voraussetzung der Verjährung, vollständige Übergabe der Sache ist noch gar nicht eingetreten und das heißt, auch noch nach Jahren kann der Kunde kommen und sagen, ich habe ja übrigens gar kein Handbuch bekommen. Das sagt er meistens dann, wenn er sich vom Vertrag lösen möchte. Und dann erstens mal machen Sie sich dann nicht mehr die Arbeit, die Software noch das Handbuch nachzuliefern. Und zweitens mal ist das dann sehr dumm, wenn Sie dann der Vertrag rückabgewickelt wird und Sie den Kaufpreis plus sämtlich bisher gezahlten Pflegeentgelte zurückzahlen müssen. Das kann die Firma schon mal beeinträchtigen, der Sie angehören. Und von daher ist das nach wie vor auf fehlende oder unzureichende Dokumentation. Und dann kommen immer die Fragen, wie ist das, Online-Dokumentation oder Hilfeservice? Rechtsprechung ist da sehr zurückhaltend. Die verlangen nach wie vor ein Handbuch, wo zumindest beschrieben ist, welche Eingaben zu machen sind und wie das Programm zu handhaben ist. So modernere Entscheidungen gehen schon dahin, dass eine CD ausreicht, beziehungsweise eine Online-Dokumentation. Da war immer das Problem oder die Argumentation, wenn das Programm sich gar nicht starten lässt, komme ich ja gar nicht in die Hilfe, kann also gar nicht nachgucken, wie sich das Programm starten lässt, wenn nur eine Online- oder interne Programmhilfe geliefert wird. Da weicht sich aber manches auf. Aber nach wie vor gilt der Grundsatz, Sie müssen eine Dokumentation liefern. Ja, das eine Frage ist, muss ich sie grundsätzlich liefern? Ja, nach wie vor. Die zweite Frage ist, auf welchem Medium, ob auf CD, online oder interne Programmhilfe. Da weicht sich manches auf, aber nach wie vor heißt es, Sie brauchen eine ausreichende Dokumentation. Ja, und dann Verletzung von Nebenpflichten ist natürlich der Klassiker, Zerstörung von Datengütern des Auftraggebers. Denken Sie immer dran, den Auftraggeber, insbesondere wenn Sie in dessen Produktivsystem arbeiten, aber überhaupt auf dessen Hardware oder in dessen System. Sie haben aufgrund Ihrer überlegenen Sachkunde, wissen Sie, was für Schäden entstehen können. Und wie wichtig das ist, insbesondere Datensicherung. Und da gibt es nach wie vor den Fall, dass da hat der Kunde, da ist im RAID eine Festplatte ausgefallen. Der Kunde hat den Dienstleister beauftragt, die zu ersetzen. Der Dienstleister hat das auch gemacht. Dann ist die nächste Festplatte ausgefallen. Kommt ja öfters vor, dass die nach einem gewissen Zeitraum parallel ausfallen. Und der Kunde, der Dienstleister wollte die wieder ersetzen. Er hatte sogar noch gefragt, hast du ein Backup gemacht? Und der Kunde sagte ja. Und dann ließ sich das RAID aber nicht mehr. Dann hat die Festplatte ausgewechselt, wurde aber festgestellt, dass das RAID baute sich nicht mehr auf. Und dann fragte der Dienstleister, sagte, naja, ist ja nicht so schlimm, spiel mal halt das Backup ein. Und dann sagte der Kunde, habe ich hier, es war mittlerweile, glaube ich, Juni oder Mai oder Juni und das Backup war vom 1. Januar. Und da wurde der Dienstleister zum Schadensersatz verurteilt, weil er hat ja nicht gefragt, von wann das Backup ist. Und kraft seiner überlegenen Sachkunde hätte er das wissen müssen. Ja. Der Kunde hat aber ein gewisses Mitverschulden mit auferlegt bekommen vom Gericht. Nicht? Wenigstens das. Aber trotzdem stand der Dienstleister in der Haftung drin. Ja. Das ist Hauptleistungspflicht und egal welchen Vertrag Sie, es ist, gilt, es muss nicht explizit drinstehen, sondern es gilt immer. Ja? So, ja, dann vertragliche Haftung, Verletzung von Lieferfristen, Haftung für Verzugsschaden ist klar, wenn Sie feste Fristen zusagen, dann haften Sie dafür. Nur wenn Sie es nicht zu vertreten haben, weil beispielsweise beim Kunden die Anlage ausgefallen ist, Sie es nicht implementieren konnten, dann haften Sie natürlich nicht dafür. Aber ansonsten, harte, feste Lieferfristen sind halt immer einzuhalten. Und ansonsten haften Sie für den Verzugsschaden. Die Freizeichnung davon ist durchaus schwierig, insbesondere in allgemeinen Geschäftsbedingungen. In Deutschland ist es nach wie vor geltendes Recht. In allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie ganz, ganz schwierig Haftungsbeschränkungen durchführen. Sie können durchführen, verboten ist es in allgemeinen Geschäftsbedingungen für Vorsatz und Arglist. Also wenn Sie sagen, ich schädige den Kunden mal vorsätzlich, der hat mich geärgert, da ist ja noch einsehbar. Das können Sie nicht im Voraus erlassen. Aber auch für grobe Fahrlässigkeit können Sie es nicht ausschließen, nach wie vor nicht. Und für Kardinalpflichten können Sie es auch nicht ausschließen. Kardinalpflichten sind die Pflichten, die so wesentlich sind, dass Sie die Parteien verständigerweise auf den Haftungserlass nicht verzichtet hätten, wenn Sie das bedacht hätten, dass da was schiefgehen kann. Beziehungsweise, wie es der BGH sagt, dass es für die Pflichten, für den Vertrag so wesentlich sind, dass Sie die Durchführung des Vertrages ohne deren Einhaltung keinen Sinn mehr macht. Und jetzt stehen Sie beim IT-Prozess vor einem Richter und da ist ein Haftungsfall. Wissen Sie, wie das die generelle Erfahrung ist, wann eine Kardinalpflicht verletzt ist? Sie haben es sehr häufig so, dass leider immer, wenn Schaden aufgetreten ist, das eine Kardinalpflicht war. Weil genau festgelegt, was eine Kardinalpflicht ist, genau erfasst es der Bundesgerichtshof nicht. Das heißt, das macht immer der Tatrichter. Was ist so eine wichtige Pflicht, auf die die Parteien nicht verzichten konnten? Und im Zweifel ist man leider immer in der Haftung drin. Das ist also sehr, sehr schwierig. Und deshalb auch hier wirklich vorbauen, statt hinterher einzufangen, dass Sie sagen, hafte für diese Dinge oder dann konkret bezeichnen. Was eine Möglichkeit ist, da rauszukommen, ist Folgendes, wenn Sie mit dem Kunden verhandeln, wenn Sie Individualvereinbarungen treffen. Was ich sagte mit dem Haftungsausschluss gilt für allgemeine Geschäftsbedingungen. Sobald Sie mit dem Kunden verhandeln und der Kunde sagt, ja, darauf verzichte ich oder Sie in Verhandlungen treten, dann, und das wird dann, wir sagen immer handschriftlich angemerkt, also nur für diesen, die rechtlich korrekte Bezeichnung ist, nur für diesen einen Vertrag wird diese Haftungsklausel so gefasst. Die darf also nicht einseitig vorgegeben sein, die darf nicht mehrfach verwendet werden in mehreren Verträgen, sondern die muss individuell mit dem Kunden ausgehandelt sein. In dem Moment können Sie sogar für alle möglichen Haftungstatbestände die Dinge ausschließen. Ja, Individualvereinbarung, da ist es möglich, Haftung auszuschließen. Und das führt dann dazu, dass Sie manchmal als Anwalt auch, oder dass es eine Verhandlungsstrategie ist, um den Kunden in solche Verhandlungen zu zwingen, dass Sie ganz einfach eine ganz unverschämte Haftungsklausel machen, indem Sie reinschreiben, ich hafte für gar nichts. Dann ist der Kunde entweder weg oder er sagt, Moment mal, da müssen wir mal drüber reden. Und in dem Moment sind Sie im Bereich der individuellen Verhandlung, in dem Bereich der individuellen Vereinbarung und in dem Moment haben Sie dann, können Sie Haftungsklauseln durchdrücken, die AGB-rechtlich problematisch wären. So, Einzelprobleme haben wir gerade gesagt, Haftungsbeschränkung durch AGB. Ach so, für Körperleben, Gesundheit ist es natürlich auch nicht einschränkbar. Und eben die Individualvereinbarung. Und dann kommen wir zum großen Bereich der Schutzrechtsverletzung, Haftung für Markenrechte. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie in Ihren geschäftlichen Werbungen bzw. Verträgen fremde Markenzeichen verwenden. Denn der Markeninhaber kann über die Verwendung seiner Marke bestimmen, tut das auch mehr oder minder deutlich und nachhaltig. Und wenn Sie mal so einen Markenrechtsstreit haben, dann ist das sehr, sehr unangenehm. Also das insbesondere bei der Verwendung von Markenkennzeichen, so Grafiken und so etwas in Ihren Angeboten, sollten Sie sehr vorsichtig sein. Auch Werbefotos mit notorisch bekannten Marken wie BMW, Audi, VW, Apple im Bereich der IT, HP und solche Sachen müssen Sie immer vorsichtig sein. Den Namen auszuschreiben mit normalen Typenzeichen ist gar kein Problem, da müssen Sie Angebote erstellen, aber das Problem hängt damit zusammen, wenn Sie diese Markenzeichen, diese Bilder, diese Grafiken verwenden, dann kann sie eben ein Markenrecht verletzt sein und dagegen kann der Markeninhaber vorgehen und die tun das auch mehr oder minder restriktiv. Und so ein Markenrechtsstreit, das hat regelmäßig hohe Streitwerte. Das heißt, Sie sind, wenn Sie so eine Weltfirma verletzen, dann sind Sie vorneweg bei 50, 60, 100.000 Euro Gegenstandswert. was dann Prozesskosten im Streitfall zur Folge hat von 2.000 bis 3.000 Euro. Ich habe jetzt vom Landgericht Hamburg hab ich Fälle, ja, da geht es jetzt nicht um IT-Projekte, aber der hat, wissen Sie, was der gemacht hat, kennen Sie diese, das wird abgemahnt, diese HD-Verschlüsselung beim Fernseher. Ja, da gibt es HD für die Privatsender, HD Plus Deutschland, und wenn Sie dort das unberechtigt verwenden und weil Sie nur Ihre HD-Karte auf eBay verkaufen wollen, können Sie abgemahnt werden von der Sendergruppe, und in der Abmahnung stand mal ein Streitwert drin von 500.000 Euro, was zu Prozesskosten von 4.500 Euro führt, allein für die Abmahnung. Jetzt sind wir im Prozess drin, jetzt sind wir so im Bereich bei 20.000 Euro. Also das kann schon, ob das Landgericht Hamburg das zuspricht, da habe ich meine Zweifel, aber es ist schon eine Hausnummer. Da können Sie eben bei Markenverletzungen wirklich schnell reinkommen in diese hohen Werte. So, dann haben wir natürlich das Problem der Urheberrechtsverletzung. Softwaretexte, Dokumentation, Bilder, haben wir gehört, sind alle urheberrechtlich geschützt. Dürfen Sie also nicht verwenden. Auch mittlerweile geht die Rechtsprechung immer dazu über, gewerblich genutzte Gebrauchstexte, das war früher technische Beschreibung und sowas, ganz, ganz schwierig, Urheberrechtsschutz zu bekommen. Das weicht sich langsam auf. Also nicht einfach kopieren und übernehmen. Mittlerweile gibt es sogar Urheberrechtsschutz für die Übernahme von Stellenanzeigen. War früher auch undenkbar, aber es gibt diese, weil die Gerichte entscheiden immer urheberrechtsfreundlicher. Also im Zweifelsfall immer gucken, ob hier nicht Probleme vorliegen bei der Erstellung, ob ich da nicht fremde Schutzrechte verletze. So, das sind alles die geschützten Werke. Das Urheberpersönlichkeitsrecht hatten wir schon im letzten Vortrag so ein bisschen angesprochen. Nur nochmal dazu, wer ist Urheber? Das ist zunächst mal der Schöpfer des Werkes, also der Programmierer. Und haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne dass sich die Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes. Das war im vorigen Vortrag die Problematik, wenn ich eine Software lizenziere und dann arbeiten andere mit, kann ich dann die Lizenz ändern? Nein, kann ich nicht, wenn nicht alle Miturheber zustimmen. Ja, oder ich muss halt deren Anteil rauswerfen aus dem Programmcode, wenn die nicht zustimmen, und nachprogrammieren. So, und das Recht zur Veröffentlichung und zur Wertung steht den Miturhebern zur gesamten Hand zu. Das heißt, die müssen zustimmen. Da gibt es auch keine Mehrheitsentscheidung, sondern das ist halt eine Gesamthandsentscheidung. Ja?
Weil Sie jetzt gerade sagen, wir müssen alle Urheber zustimmen und so. Und es gibt ja bei Open-Source-Software die Möglichkeit, einen sogenannten Fork zu machen. Und jetzt, wenn das jetzt nicht gerade die GPL ist, sondern irgendeine, sagen wir mal, einfache Lizenz, die so gut wie alles erlaubt, also die MIT-Lizenz zum Beispiel, dann sage ich nehme die Software, fork die. In dem Moment bin ich der Einzige, der die entwickelt. Nach einem Jahr oder so sage ich dann, ich möchte die Lizenz ändern. Ist das, fällt das unter das
wenn
Gleiche?
Wenn die Software so frei ist, dass Sie damit machen können, was Sie, und das ist ja bei MIT, Sie können die ja abändern, ist das durchaus möglich. Darf halt nichts. Sie haben dann Probleme, wenn Sie eine unfreiere Lizenz auf Ihren Fork anwenden wollen, nicht?
Ja. Okay, aber ansonsten, da wäre es dann auch wenn das jetzt eine andere Lizenz wäre, jetzt nicht MIT, müsste ich jetzt nicht.
Naja, wenn die unter der GNU-Lizenz steht, GNU 3.0, können Sie es halt nur unter GNU 3.0 wieder veröffentlichen, den Fork. Ja? Aber Sie dürfen keine unfreiere Lizenz nehmen, und Sie müssen immer gucken, was hat der bisherige, ist da so ein Fork überhaupt erlaubt? So. Hat natürlich auch Probleme folgendes: bei der Programmierung gucken Sie immer danach, ob Sie Open-Source-Lizenz verwenden und unter welcher Lizenz die steht, insbesondere wenn Sie Bibliotheken nutzen, aus dem Netz holen. Was hat das überhaupt für einen Einfluss? Darf ich die in meine Software einbauen? Problematik kommerzieller Gebrauch, was wir hatten im Vortrag vorhin. Und müssen Sie immer aufpassen, und insbesondere müssen Sie, wenn Sie ein größeres IT-Projekt mit Programmierern bearbeiten, müssen Sie mit den Leuten absprechen, ob erlaubt ist, dort GNU-Lizenz, GNU-Software zu verwenden, weil Sie wissen, die GPL hat eine infizierende Wirkung, virale Wirkung. Und wenn Sie dann eine Closed-Source-Software programmieren wollen und dazu Code verwenden, der unter der Open-Source-Lizenz freier Software steht und dann die ebenfalls so eine infizierende Wirkung hat, haben Sie ein Problem. Eben auch im Bereich der Gewährleistung und so weiter, weil der Kunde muss ja die Software wieder offenlegen. Also da können Sie auch in die Gewährleistung kommen. Ganz striktes Lizenzmanagement müssen Sie da haben. Was wichtig ist für Sie, Urheberrechtsverletzung. Es gibt eine Urheberrechtsvermutung im Urheberrechtsgesetz. Das heißt, wer auf den Vervielfältigungsstücken eines Werkes steht, der wird zunächst mal als Urheber vermutet. Wichtig ist, dass müssen Sie Folgendes wissen, das gilt nur für natürliche Personen, also möglichst keine GmbH draufschreiben, wenn Sie CDs verlegen oder sonstige Werke oder Bücher oder sonst etwas. Aber aufgrund dieser Urheberrechtsvermutung können Sie Urheberrechte geltend machen. So, und dann haben wir noch, das sind die ganzen Schutzrechte. Ach ja, Fotografien wollte ich noch kurz besprechen, Haftung in Open-Source-Projekten. Wenn Sie Fotografien aus dem Internet benutzen, gucken Sie sich immer an, welche Lizenz das hat. Fotografien sind, ohne dass es auf die Möglichkeit der persönlichen geistigen Schöpfung, auf diese Prüfung angeht, per se als Leistungsschutzrecht geschützt. Fotos, das Leistungsschutzrecht hat immer der Fotograf, das muss also nicht besonders künstlerisch wertvoll sein oder so etwas, es können auch Alltagsfotografien sein und die stehen halt unter verschiedenen, sie dürfen sie nur benutzen, veröffentlichen, wenn sie die entsprechende Lizenz haben, das auch zu benutzen und zu veröffentlichen. Und da gibt es immer diese berühmte Problematik, Fotolia, Pixelio, diese Datenbanken, Stocks im Internet. Gucken Sie immer drauf, was da die Bedingungen sind. Insbesondere kommerzieller Gebrauch, hatten wir vorhin auch die Frage, grundsätzlich, wenn Sie es für irgendeine geschäftliche Tätigkeit nutzen, ist es im Zweifel kommerziell gebraucht. Dann, was zurzeit eine ganz große Frage ist, in allen diesen Stockdatenbanken steht mehr oder minder drin, dass Sie den Urheber benennen müssen. Das hat ja auch einen gewissen Sinn, weil der Fotograf im Grunde damit Werbung macht. Er sagt, guck mal, wie schöne Fotos ich mache. Es ist ja so der Hintergrund, warum so ein Fotograf das freigibt und hofft möglicherweise auf einen neuen Auftrag. Und diese Urheberrechtsbenennung muss dann auch so angebracht werden, dass sie mit dem Foto in Beziehung gebracht werden kann. Also nahe drunter, nicht irgendwo im Impressum oder irgendwo im Anhang oder so etwas, sondern wirklich so, dass es in Verbindung mit dem Foto gebracht wird. Und das heißt, auf dem Foto oder direkt drunter, da müssen diese Urheberrechtsbenennungen hingebracht werden. Und es war immer, wenn Sie mal abgemahnt wurden wegen Fotogebrauch, dann gab es immer einen Verletzungszuschlag wegen Nicht-Urheberbenennung. Da waren die Gerichte immer sehr recht zurückhaltend. Mittlerweile aber weicht sich das auf. Das heißt, dieses Nennungsrecht des Urhebers hat nicht nur einen ideellen Wert, sondern das ist wirklich auch schadensersatzpflichtig, wenn man es nicht beachtet.
Wie sieht das mit Fotos aus, die man bei Facebook, Dropbox und Co. hochgeladen hat? Die Vertragsbedingungen sind ja ziemlich gruselig.
Ja, ein ganz problematisches Bild. Grundsätzlich gilt, wer auf Facebook Fotos veröffentlicht, ist auch bereit, dass die geteilt werden. Also da ist ja Facebook berühmt für, dass man Fotos dort teilen soll. Das heißt, es wird dann eine mutmaßliche Einwilligung unterstellt, die zumindest auf Facebook zu teilen. Ja? Wenn Sie es auf andere Webseiten übernehmen, habe ich schon meine Zweifel. Und insbesondere, wenn der User drunter schreibt, ich veröffentliche diese Fotos in meiner Timeline, bin aber nicht bereit, dass ihr das weiterverwendet, bis spätestens dann ist Schluss. Weil diese Möglichkeit zum Teilen von Fotos ist immer nur gegeben als mutmaßliche Unterstellung. Sie müssen es positiv wissen vom Fotografen, dass der bereit ist, diese Fotos, dass die weiter verwendet werden müssen. Und denken Sie bitte daran, Recht am eigenen Bild beachten. Wenn Sie Personen abbilden, wenn die veröffentlicht werden sollen auf Ihrer Webseite, brauchen Sie zusätzlich zu der Problematik, da habe ich die Erlaubnis des Fotografen. Der steht ja immer, wenn ich fotografiert werde, steht der Fotograf ja da. Dessen Erlaubnis brauchen Sie. Und meine Erlaubnis als Person, wenn ich veröffentlicht werden soll. Ja, das heißt, Sie brauchen zwei Erlaubnisse, wenn Sie diese Fotografie auf Ihrer Webseite veröffentlichen möchten. Das brauchen Sie, ja, das ist eben auch noch zu beachten. So, Und jetzt haben wir Einzelprobleme, Ihre Fragen. Angesichts der Zeit kommt das möglicherweise etwas kurz. Ich weiß nicht.
Wie kann man sich denn gegen die Behauptung der unzureichenden Dokumentation vertraglich wehren, dass man das irgendwie in den Vertrag schreibt?
Ja, entweder indem sie es regeln, was die leisten soll, ob die nur eine Beschreibung sein sollen der Eingabemaske oder auch des internen Ablaufs, das müssen sie dann genauer beschreiben.
Und was ist da die gängige Annahme, wenn man das nicht festlegt?
Die gängige Annahme ist, wenn sie das nicht festlegen, dann wird ein Sachverständiger dran gesetzt, ob das eine ausreichende Dokumentation ist.
Okay, danke.
Und die muss halt so sein, dass der normale User damit arbeiten kann. Ja? Die braucht nicht die Algorithmen offenzulegen, die braucht auch nicht die Arbeitsweise offenzulegen, sondern die Bedienung muss gesichert sein.
Bei mehreren Urhebern und Feststellung der Urheberschaft, um zum Beispiel Dinge zu ändern, wie eine Lizenz, welche Mehrheiten sind da üblich?
Alle. Einstimmigkeit.
Einstimmigkeit? Okay.
Ja, und deshalb ist es wichtig, wenn Sie ein Projekt starten, können Sie diese, darauf kann aber die Miturheber können verzichten. Das heißt, wenn Sie ein Projekt starten, denken Sie bitte dran, dass Sie möglicherweise von allen Miturhebern sagen, ich nehme deinen Code auf, aber nur wenn du bereit bist, dass ich das ändern kann. So eine Regelung können Sie treffen, müssen Sie es eben dokumentieren.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage, und zwar zu dieser Eingangsproblematik. Das, was man verspricht, muss man auch halten. Ich habe jetzt Folgendes im Blick. Ich habe ein Open-Source-Projekt, mache eine Webseite dazu, verspreche jetzt in Anführungszeichen das und das davon. Wir hatten jetzt hier einen Vortrag, Haussteuerung mit dem Raspberry Pi. Jetzt passiert irgendein Problem. Meine Software ist aber mit der GNU-Lizenz versehen, die Haftung ja ausschließt. Jetzt passiert eben ein Unglück und auf der Webseite steht, ich verspreche was in Anführungszeichen, also ich beschreibe mein Projekt, habe aber die GNU-Lizenz. Was gilt dann nachher? Muss ich da in die Haftung rein?
Die GNU-Lizenz gilt ja nur gegenüber den Urhebern, die GNU-Software geschrieben haben. Die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Auftraggebers haben Sie vorgenommen. Deshalb sind Sie in der Haftung drin. Und dieses generelle Haftungsausschluss der GNU-Lizenz ist problematisch in Deutschland. Ich glaube, wir machen das hier vorne gleich, ja, dass wir es abbrechen. Und wer noch Fragen hat, kann mich hier vorne fragen.